Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
Ja, hallo an alle. Ganz liebe Grüße aus einer wunderschönen kleinen Wohnung in Potsdam. Hier sind Kirstin und Monika. Kirstin hat mich gefragt, ob ich sie interviewen möchte zu ihrem Coming Out. Da habe ich gerne ja gesagt. Wir beide kennen uns aus dem Hauskreis Potsdam-Berlin. Jetzt bin ich bei dir. Das ist schön. Kirstin, magst du dich für alle, die dich nicht kennen, und das sind wahrscheinlich einige, mal ganz kurz mit ein paar Eckdaten vorstellen?
Ja, hallo. Also, ich bin Kirstin. Ich bin gebürtige Potsdamerin. Bin 52 Jahre alt. Habe 3 Kinder und bin seit 27 Jahren verheiratet mit einem Mann und seit 2 Jahren getrennt lebend.
Da habe ich schon so eine Idee, wo die Reise in unserem Gespräch hingeht. Du bist seit 2 Jahren von, wie heißt dein Mann, dass wir ihn gut ansprechen können hier?
Celso.
Du bist also seit 2 Jahren nicht mehr mit Celso zusammen. Wie ist denn dein aktueller Beziehungsstatus?
Ja, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren mit einer Frau in Partnerschaft. Leider eine Fernbeziehung.
Ja, das kann ich bestätigen, dass das herausfordernd ist. Jetzt werfen sich da so ein paar Fragen für mich auf. Du hast einen Mann geheiratet und irgendwann gab es offensichtlich für dich das Bewusstsein, dass dich Frauen interessieren. Wie ist das gekommen?
Also zu meinem 50. Geburtstag konnte ich das nicht mehr vor mir verheimlichen, sozusagen.
Und es gab vorher schon Anzeichen in der Ehe dafür für dich?
Am Anfang nicht. War alles für mich neu und wobei ich schon nach der Hochzeit dachte, so kommt da jetzt noch was oder war es das jetzt? Wir haben viele Eheberatungen besucht und Seminare gemacht und eigentlich immer versucht, aktiv an der Ehe zu arbeiten, damit es besser wird, damit wir uns besser verstehen. Aber irgendwie war ich im Rückblick betrachtet nie richtig verliebt. Es war immer anstrengend und ich habe versucht, die Rolle einer Ehefrau auszufüllen. Habe auch meinem Mann viel Druck gemacht, aber wurde einfach nicht besser.
Okay, Kirsten, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, wie ist denn dein Gemeindehintergrund?
Ich war in einer Freikirche, in einer Baptistengemeinde in Potsdam. Vorher war ich in noch konservativeren Gefilden unterwegs. Von daher konnte ich mir gar nicht vorstellen, was anderes außer heterosexuell zu sein.
Okay, 25 Jahre ist ja wirklich eine lange Zeit. Du hast 3 Kinder geboren. Wie ist es weitergegangen? Was ist dann passiert, bis dein 50. Geburtstag war?
Eine wichtige Sache war, dass meine Tochter sich mit 18 Jahren geoutet hat als lesbisch. Und ich dachte dann so, alles, was ich so gedacht und geglaubt habe zu Heterosexualität und Homosexualität und dass das Sünde wäre, dass man auf keinen Fall homosexuell oder Homosexualität ausleben darf. Da kam ich dann doch sehr ins Schwanken und dachte so, also ich kann jetzt schlecht meiner eigenen Tochter sagen, so hast Pech gehabt, ne? Musst jetzt hier alleine leben, zölibatär leben, das was so drin steht in der Bibel. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Trifft leider für dich nicht zu, weil du hast die Popokarte und mit dir hat Gott einen Fehler gemacht. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, das kann ich ihr jetzt nicht sagen. Das kann ich als Mutter, die ihre Tochter liebt, nicht bringen. Und bin dann halt sehr ins Nachdenken gekommen, habe andere Menschen gefragt und meine Vorbehalte nach und nach abgebaut. Habe mit ihr auch Serien geguckt, haben Queer Eye zusammen geguckt.
Okay. Also du hattest vorher eine ganz klare Einstellung dazu, dass Homosexualität Sünde ist.
Ja, absolut. Ja. Das ist nicht, ja, ich bin aus Versehen mal 1991 auf den CSD in Berlin gekommen. Und zwar so aus der S-Bahn raus, Zoologischer Garten, auf den Breitscheidplatz. Und da war die große Kundgebung und ich dachte so, oh Höllenschlund, wo so sind die Menschen? Sodom und Gomorra, lauter nackte Männer und Menschen und überhaupt. Und wo gucke ich hin? Und ich muss hier weg. Von daher war das klar, Homosexualität ist ausgelebte Sünde. Das geht gar nicht.
Mhm. So, jetzt hat sich deine Tochter geoutet. Du hast angefangen, dich da, wenn ich das richtig verstehe, so auf den Weg zu machen. Gab es da Literatur, die dir geholfen hat? Wann bist du zum Beispiel auch auf Zwischenraum gestoßen?
Nee, Literatur hatte ich nicht. Ich habe eine Freundin gefragt und ich glaube, im Internet habe ich, was habe ich denn? Ich habe was gefunden, so von den Baptisten, was die mal verabschiedet hatten 2015 zu Homosexualität, wo die jetzt nicht wirklich sagen, ja, es ist okay.
Okay.
Ich habe dann der Freundin vertraut, dass die gesagt hat, ach, man kann das so oder so sehen. Da gibt es nicht viele Bibelstellen und sie findet, das ist okay und sie ist im Zweitberuf Theologin und dann dachte ich, vertraue ihr mal und es hat mir meine Sorgen auf jeden Fall genommen. Mhm.
Wie hat denn der Vater reagiert auf das Outing seiner Tochter?
Sehr verstört, also Celso war sehr, also hat sich die Schuld gegeben. Er meinte, wenn er ein besserer Vater gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert und näher damit beschäftigt hat er sich nicht. Weder mit dem Thema, noch hat er mit ihr drüber gesprochen. Ja, es war schwierig. Also es wurde ausgeklammert, das Thema. Er hat nicht darüber gesprochen.
Und so ihr als Familie habt das in eurem inneren System für euch auch so behalten? Oder war es auch legitim, da mit anderen drüber zu sprechen? Weil das war ja für dich als Mutter auch eine völlig neue Situation.
Ja, ich habe das mit meinen engsten Freundinnen, habe ich das schon besprochen. Also so, wenn ich durfte. Ich habe immer meine Tochter gefragt, darf ich mit anderen Menschen drüber sprechen?
Ja, sehr gut.
Mit wem oder nicht und so. Ja, aber Großthema wurde das nicht. Nur, dass wir uns überlegt hatten, also sie hatte halt Angst, in die Gemeinde weiterzugehen, weil sie dann dachte, das steht jetzt auf ihrer Stirn geschrieben. Und jetzt, also das war schwierig, ja.
So, das war jetzt das Outing deiner Tochter. Und dann sagst du, an deinem 50. Geburtstag ist dir irgendwas klar geworden.
Ja, genau. Also das war mein 50. Geburtstag, war im Dezember 21. Und im Laufe des Jahres 2021 hatte ich eine Nachbarin kennengelernt. Über Hundesitting und hatte in dem Jahr sowieso ja angefangen, schon Queer Eye zu gucken und dieses andere Princess Charming.
Oh, ja.
Und es war wunderbar. Ich habe so gedacht, Mensch, die Frauen haben wirklich Spaß. Da geht es ja jetzt nicht um wie beim Bachelor um einen Mann und weiß ich nicht, wie viele Frauen, sondern die anderen Frauen, die gerade nicht dran sind, die können sich ja noch miteinander vergnügen. Das fand ich toll. Fand ich gar nicht verstörend. Das war schon irgendwie auch lustig. Und dann hatte ich eben diese Nachbarin und fand die interessant, habe mich mit ihr ganz viel unterhalten. Dann war ich bei ihr zu Hause und dachte so, hat sie Familie? Wohnt in so einer kleinen Wohnung? Und dann hatte sie eine Regenbogenfahne. Dann habe ich sie gefragt, ob die dann was für sie bedeutet. Und dann hat sie so ja gesagt. Und dann dachte ich, aha, okay, dann wird sie wahrscheinlich dann wohl lesbisch sein. Das kannte ich ja von meiner Tochter schon. Die hatte auch eine Regenbogenfahne. Genau. Und ich wusste, die hat eine Partnerin. Irgendwann wusste ich das. Mhm. So. Und dann habe ich im Laufe des Jahres alles gemacht, was man so macht, im Rückblick betrachtet. Es war mir nicht bewusst, was man so macht, wenn man verliebt ist. Also ich habe ihr sie zum Essen eingeladen, für sie gekocht, für sie gebacken. Immer wenn mein Mann Nachtdienst, Spätdienst hatte, war ja eine Nachbarin, war eine Freundin. Klar kann ich mich verabreden, so. Oder Fahrdienste habe ich hier angeboten. Ich vom Bahnhof abgeholt, zum Bahnhof gebracht und weiß ich nicht was alles. Und hab's aber nicht mitgekriegt, so, dass das, dass ich mich verliebt hatte. Dann war ich mal bei ihrer Freundin zu Hause und die hatten dann in dem Haus ein großes Zimmer mit Küchenecke, Wohnecke und mitten im Zimmer ein Badeofen mit Badewanne.
Wie cool.
Ja, ich kam da rein und dachte so, wow, na, das ist ja erstmal cool. Da kann man mit der besten Freundin quatschen und dabei baden. Und na, das ist ja erstmal schön. Und ja, das fand ich irgendwie richtig, also hat mich sehr beflügelt. Und das hätte ich mir auch gewünscht irgendwie.
Mhm.
Auch so, meine ganzen Freundinnen, die ich hatte, da dachte ich immer so, also warum gehen die jetzt abends immer so schnell wieder nach Hause zu ihrem Mann? Es ist doch langweilig. Können wir nicht einfach noch die halbe Nacht durchquatschen? Ich hatte immer eher so einen Drang zu Frauen hin und ja.
So, jetzt war die Nachbarin ja aber auch in der Partnerschaft. Und irgendwann muss dir ja vielleicht auch klar geworden sein, dass du dir da mehr wünschst oder du dich in sie verliebt hast? Also wann kam denn da der Aha-Effekt?
Ja, der kam halt dann genau an meinem Geburtstag. Also ich habe mir 4 Freundinnen eingeladen, 4 oder 5. Und abends, als ich mich dann für die Feier umgezogen habe, danach habe ich mich so umgezogen und mich im Spiegel angeguckt und dachte so, was wird sie denn heute zu meinem Outfit sagen? Ach nein, sie steht ja gar nicht auf feminine Frauen. Da habe ich dann gedacht und dann im nächsten Moment, was denk ich denn da?
Mhm.
Verbotene Gedanken. Und hab die erstmal ganz schnell wieder weggeschoben. So, dann kam die zu meiner Geburtstagsparty. Ich mach die Tür auf und sie sagt, Kirstin, du siehst aber heute schick aus. Und ich so, ein Kompliment. Und weil das Lustige war, oder das Traurige, mein Mann hat mir super viele Komplimente gemacht, so jeden Morgen und also fast jeden Morgen und immer die gleichen und immer schön und total liebevoll, aber die kamen nie bei mir an.
Mhm.
Die hätte er auch bleiben lassen können, was mir auch richtig leid tut. Und dann kommt diese Nachbarin, macht mir ein Kompliment und es fällt in mein Herz. Mhm. Und auch die Jugendfreundin, die ich mit 18 hatte, die hat mir halt auch mal Komplimente gemacht und die habe ich immer noch in meinem Kopf. Die sind einfach nie weggegangen. Ja, und dann hatten wir eine wunderbare Geburtstagsparty. Wie es der Zufall wollte, saß die dann neben mir auf der Couch.
Mhm.
Und ich hatte den lustigsten Abend meines Lebens.
Mhm.
Alle Besucherinnen haben das mitgekriegt, dass ich so gut drauf war wie niemals vorher. Und ja, am Ende des Abends saß ich mit meiner Tochter, die war auch dabei, allein in der Küche, noch vorm Aufräumen, haben wir angestoßen mit einem Likör und nach dem ersten Schluck habe ich dann zu ihr gesagt, weißt du was, ich glaube, ich habe mich in die Nachbarin verliebt. Und dann war es raus.
Okay.
Einmal ausgesprochen.
Also deine Tochter war die Erste, die es gehört hat.
Ja.
Wie hat die reagiert?
Die hat gesagt, okay. Hast du denn mit Papa jemals solchen Spaß gehabt wie heute mit der Nachbarin? Ich gesagt, nee, Spaß, nee. Schöne Momente, ja. Natürlich war die Ehe ja kein Martyrium.
Hm.
Aber so wie dieser Abend, nee, so einen Spaß hatte ich nie. Und sie hat vor allen Dingen dann Monate oder Wochen später, je länger sie drüber nachgedacht hat, auch die anderen, also meine Söhne auch, für die hat sich das dann irgendwie aufgeklärt, so, die haben uns halt auch ihre Gedanken gemacht, so, was läuft bei unseren Eltern eigentlich anders? Wieso sind die anders als die Eltern der Freunde,
mhm.
Freundinnen,
mhm.
Mitschüler, Mitschülerinnen, ja? Weil bei uns, also die gab's immer eine Spannung zu Hause, mein Mann durfte mich eigentlich nicht anfassen, nicht umarmen. Ich habe ihn dann immer gefragt, als meine Tochter irgendwann damit angefangen hat zu sagen, Mama, ich möchte meine Umarmung. Dann habe ich ihn immer gefragt, wenn es ihm nicht so gut ging, möchtest du umarmt werden?
Mhm.
Weil so spontan gab es nicht. Es
mhm.
gab keine Spontanität, keine spontanen Küsse, kein nichts.
So, jetzt hast du es deiner Tochter noch vor dem Spülen des Geburtstagsgeschirrs gesagt. Wie ist es dann weitergegangen?
Ich hatte dann am nächsten Abend oder am, ich weiß nicht, wann mein Mann dann wiederkam, der war an dem Abend nämlich nicht da, hatte ich noch mal einmal Alibi-Sex sozusagen,
mhm.
damit ich weiß, okay, jetzt ist es erstmal wieder in Ordnung. Er fragt jetzt nicht mehr nach.
Mhm.
Und dann habe ich eine Woche später zu ihm gesagt, also ich kann gerade nicht. Ich habe gerade ein Identitätsproblem. Ich muss erstmal was für mich klären. Mhm. Ich kann gerade nicht mit dir reden. Dann war halt noch mehr Spannung in der Luft. Und nach einer Woche habe ich dann zu ihm gesagt, möchtest du wissen, worum es geht? Dann hatte ich halt schon ein bisschen Podcast gehört, ein bisschen nachgelesen, mit ein paar Menschen gesprochen. Und habe mich nur wirklich abartig gefühlt. Mhm. Und habe halt dann zum Beispiel auch Zwischenraum, weiß nicht, ob ich es schon gefunden hatte, aber ich habe halt alle möglichen Predigten mir angehört, von Jens Stangenberg über Homosexualität oder aus dem Worthaus-Podcast und weiß ich, alles Mögliche nachgelesen, weil ich irgendwie dachte, ich will ja mein Christsein nicht an den Nagel hängen, nur weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich lesbisch bin. Das ging für mich nicht und wollte irgendwie einen Weg finden, dass beides möglich ist. So, dann habe ich ihn nach 8 Tagen oder was gefragt, willst du es wissen? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, okay. Dann habe ich ihm gesagt, hör zu, ich habe mich da in die Nachbarin verliebt. Und dann hat er gesagt, naja, guck mal, du hast Depressionen, du hast Long-Covid, du bist verwirrt. Hm. Das wird schon wieder weggehen.
Aber er hat jetzt nicht irgendwie, er war jetzt nicht ganz erschüttert und hat gedacht, das ist das Ende eurer Beziehung, sondern er hat gleich für sich eine Erklärung gefunden, warum seine Frau da jetzt mal auf hormonellen Abwägen ist.
Genau, okay. Genau. Der hat, glaube ich, mit der Konsequenz, die das dann nach sich gezogen hat, damit hat er nicht gerechnet.
Wie bist du damit umgegangen, dass er das so gesagt hat?
Das hat mich total verletzt. Mhm. Irgendwie habe ich natürlich gehofft, dass es wieder weggeht. Oder ich dachte, muss ich mich jetzt entscheiden? Kann ich nicht einfach so weitermachen? Kann ich nicht sagen, ich war die ganze Zeit ja wahrscheinlich schon lesbisch, ist egal. Ich bleibe jetzt einfach in der Beziehung. Mhm. Vielleicht bin ich ja bisexuell, dann kann ich das Lesbische einfach nur wegstecken und sagen, okay, ich bleibe jetzt trotzdem mit dem Mann zusammen. Schließlich verbinden uns die Kinder und die Jahre und überhaupt. Und wir haben es ja nie schlecht gehabt. Ich so, gehe auch mit auf den CSD, schwinge die Fahne und dann ist auch schön. Ja, da habe ich schon mir sehr viele Gedanken gemacht, ob das denn möglich ist. Und habe mich dann, und wollte halt aber auch mal wissen, ist es jetzt so oder nicht? Weil mit der Nachbarin habe ich auch gesprochen.
Hast du es ihr gesagt?
Ja, ich habe ihr ziemlich schnell das auch gesagt. Ich glaube, nach 4 Tagen oder okay. Was habe ich mich mit ihr verabredet und habe gesagt, ich muss dir mal sagen. Es war mir ganz schwierig, das zu sagen und habe gesagt, ja, ich mag dich irgendwie mehr, als ich sollte. Mhm. Das hat ihr dann schon gereicht. Und aber in mir war klar, die ist in der Partnerschaft, dass da nichts kommt. Ja. Die war für mich praktisch nur der Katalysator und weiter gar nichts. So. Mhm. Sie hatte dann schon Angst um die Ehe, um unsere Ehe und so. Aber ja.
Okay. Jetzt hast du erzählt, dein Mann hat erstmal gehofft, dass es irgendwie sich wieder verändert. Hat es ja offensichtlich nicht, weil sonst würdest du heute nicht hier alleine in der Wohnung wohnen und mit einer Frau zusammen sein. Wie ist es weitergegangen?
Ich war dann nochmal auf einer Reha und habe dann dort gemerkt, dass ich mich verändert habe, dass mein Selbstbild sich verändert hat, dass ich mit einmal kein Problem mehr hatte mit meinem Äußeren. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht weiblich genug. Ich bin nicht, ich konnte mich irgendwie gar nicht richtig einsortieren. Auch und war auch ganz unsicher Männern gegenüber. Ich war kein Mensch für Smalltalk. Ich war so ein Mauerblümchen. Mhm. So. Also ich war am besten in der Öffentlichkeit immer mit meinem Mann unterwegs, am besten Händchen haltend und ganz klar, er beschützt mich. So. Mhm. Da in der Öffentlichkeit waren wir sehr nach außen hin, sah das aus wie das glücklichste Paar.
Ja.
Waren wir auch in den Momenten, glaube ich schon. So, dann war ich auf dieser Reha und dachte so, Mensch, irgendwie hat sich mein Selbstbild verändert. Mir geht's viel besser, meine Zweifel sind weg. Und dann habe ich gemerkt, ich kann jetzt mit Menschen reden, mit fremden Menschen. Die beißen nicht, die tun mir nicht weh. Es ist richtig interessant. Und das war für mich eine krasse Entdeckung, weil ich habe dafür ja nicht gebetet. Ich habe Gott gefragt, so was soll das jetzt werden und wo soll es denn hingehen und geht es denn beides, so lesbisch sein und Christ sein? Eine Antwort habe ich in dem Sinne nicht bekommen. Aber dass ich so mich so verändert habe von der Persönlichkeit und eigentlich nur positiv, das hat mir total Mut gemacht. Da dachte ich, wie soll denn da bitte schön der Teufel hinterstecken? Das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Und das Witzige ist, gestern war ich mit meinem besten Freund, nämlich Celso, inzwischen ist er mein bester Freund, unterwegs und auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe mich da mit seinen Kollegen unterhalten, Kolleginnen, die ich alle nicht kannte. Mhm. Und der hat danach zu mir gesagt, also wie du mit fremden Menschen jetzt redest, das ist ja phänomenal, das ist ja Wahnsinn, das freut mich ja so, das hast du ja nie gemacht, weil in fremder Umgebung habe ich ihn immer vorgeschickt, obwohl er ausländischen Hintergrund hat und nicht so gut Deutsch, also nicht akzentfrei Deutsch sprechen kann, habe ich ihn immer vorgeschickt und gestern fand ich das so toll, er hat mich halt noch nie mit anderen Menschen erlebt gehabt jetzt seitdem. Und dass ich dann gestern dieses Feedback bekommen habe, war für mich schon sehr großartig, weil ich wusste das schon, aber er noch nicht.
Das ist für mich total krass zu hören, weil ich kenne dich ja jetzt praktisch nur so, wie du jetzt bist. Und zeig dir auch, was das an Freiheit jetzt für dich bedeutet. Diese Veränderung, dieses so bin ich und ich stehe zu mir und ich muss keine Angst mehr haben.
Genau, genau.
Ja. Du hast jetzt eben gesagt, Celso ist jetzt dein bester Freund. Das war ja aber wahrscheinlich dann in der ersten Zeit eher noch sehr schmerzlich, als irgendwie klar wurde, deine Veränderung ist irgendwie unaufhaltbar. Und wie ist es euch da ergangen?
Ja, das war total schwierig. Also er hatte dann irgendwie gesagt, naja, wenn du aus der Reha zurückkommst im März, dann... Anfang Dezember hatte ich Geburtstag, im März, dann will er, soll mal was entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Ich hatte inzwischen angefangen, mich zu daten und habe auch zu ihm gesagt, ich muss das auch mal ausprobieren. Ich muss mit anderen Menschen mich treffen. Ich bin kein Mensch, der im stillen Kämmerlein für sich jetzt ausknobelt, ist es das oder ist es das jetzt nicht, sondern ich brauche ein Gegenüber. Ich muss mich mit Menschen austauschen und merken, was macht es mit mir, wenn ich mich mit Frauen verabrede.
Also du hast wirklich bewusst dich mit Frauen verabredet, die auch lesbisch sind?
Ja, ich habe mich auf einer Dating-Plattform angemeldet.
Okay. Ich frage dich einfach mal, hattest du ein schlechtes Gewissen, weil du ja, sag ich mal, offiziell auch immer noch verheiratet warst?
Nee, ich habe mit ihm drüber gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, guck, ich brauche das. Ich kann dir das jetzt nicht versprechen. Es war für ihn ganz schwer, weil er hätte es mir ein bisschen verboten. Weil er meinte, wenn du dich jetzt verabredest, dann brichst du die Ehe. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich mache ja noch gar nichts. Ich will mich ja nur mal mit so gleich empfindenden Menschen, möglicherweise gleich empfindend, also ich muss mich ja einsortieren, die anderen wissen es ja schon, treffen, gucken, was macht es mit mir so. Und ja, es hat dann mehr wohl oder übel irgendwie geschluckt, die Kröte. Und dann bin ich wiedergekommen und das Schlimme war, ich hatte kein eigenes Einkommen. Und dann in der Situation von ihm finanziell abhängig zu sein, wenn ich mich eigentlich trennen will und so, war wirklich schwierig. Und dann habe ich gedacht so, ach, wen kann ich dann fragen? Darf ich mich denn trennen? Oder zählt mein Eheversprechen? Ich habe es ihm doch gegeben, so bis dass der Tod euch scheidet. Was mache ich? Wessen Glück wiegt schwerer? Kann ich jetzt sagen, bin ich jetzt egoistisch, wenn ich sage, ich trenne mich jetzt, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht und jetzt breche ich meinem Mann das Herz? Oder mache ich ihn weiter glücklich und es bricht mir das Herz? So, wie kann ich das dann jetzt entscheiden? Und hätte gerne... ich hätte gern gehabt, dass die Pastorin zum Beispiel mir das okay gibt. Sagt, du darfst dich trennen. Alles Gute.
Und hat sie das?
Nee, hat sie nicht. Wir sind dann zusammen hingegangen zu einer Pastorin in Schöneberg und in Berlin und haben unser Problem geschildert und sie hat uns dann nur Seelsorge-Kontakte vermittelt und hat gesagt, ja, mal gucken, vielleicht wird euch ja noch geholfen und ihr findet noch einen gemeinsamen Weg. Mehr hat sie nichts dazu gesagt. Das war schwierig. Dann waren wir bei einer Seelsorgerin Die hat dann gemerkt, bei mir ist eigentlich alles schon durch. Mhm. Und sie möchte das Rad jetzt nicht zurückdrehen, nur dass mein Mann das noch nicht akzeptiert hat. Aber sie hat sich dann irgendwie doch total für mich gefreut, was er gemerkt hat. Und damit war die Sache für ihn dann auch irgendwie durch. Und es war hart. Es war also für mich auch ganz hart, diese Entscheidung zu treffen. Und ich bin einen Tag mal nur heulend durch Berlin gelaufen, weil ich nicht die Hilfe bekommen habe, die ich brauchte und wollte. Und habe mir einen Podcast von Waterhouse angemacht, und wo ich dachte, naja, das interessiert sowieso keinen, aber egal, ich höre mir jetzt diesen Podcast an, ich muss mich ablenken. Und da ging es um die moralische Entwicklung von Kindern. Mhm. Und dann hat der so gepasst, dieser Podcast. Weil da geht es nämlich darum, wie trifft man eine Entscheidung und wie reift man dazu, Entscheidungen zu treffen, und wie schafft man das. Mhm. Und das im Grunde in den Gruppen, in denen ich immer unterwegs war, wurde das vorgegeben vom Pastor. Dann war man ja immer auf der sicheren Seite. Man musste eigentlich keine Entscheidungen treffen, weil die wurden ja für einen getroffen, wenn man sich dem angepasst hat. Und dann ist mir so klar geworden, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Habe ich dann immer noch nicht. Aber mein Mann kam dann irgendwie ein paar Tage später und hat gesagt, so, und jetzt möchte ich eine Entscheidung. Mhm. Und dann habe ich geweint und habe gesagt, okay, dann entscheide ich mich jetzt für ein Leben ohne dich. Dann war er 3 Tage sauer. Und ja, erstmal hat er mich ein bisschen beschimpft. 3 Tage später hat er sich entschuldigt dafür. Aber er hat natürlich jedes Recht gehabt, sauer zu sein und auch mal zu schimpfen. Und ich weiß nicht, ob er genug geschimpft hat und genug sauer war und genug traurig war. Aber er hat sich immer wieder versucht, mit Gottes Hilfe dann wieder aus dem Loch rauszubuddeln. Und
Wie war dieses Gefühl, als du ausgesprochen hast, dann entscheide ich mich für ein Leben ohne dich? Kannst du dich daran noch erinnern?
Das war so zweigeteilt, ne? Also ich habe mich auf der einen Seite mich gefreut, so richtig, also überhaupt, dieses Coming-out war sowas Schönes, und das haben mir auch alle Leute angesehen, so, dass ich so gestrahlt habe dann mit einmal. Das war die eine Seite, und die andere Seite, das hat mir das Herz gebrochen, mhm. weil ich wollte ihn nicht verletzen. Es war nie mein Wunsch, und eigentlich habe immer gedacht, so, Gott, was hast du dir denn dabei gedacht, und warum hast du uns denn nicht daran gehindert zu heiraten? Mhm. Also gut, dann hätten wir nicht 3 Kinder. Die 3 Kinder möchte ich auch nicht vermissen. Mhm. Von daher, das war beides, ne? Es war schwer und auch befreiend. Es war beides.
Dann hast du ihm das gesagt, ihr habt zu dem Zeitpunkt noch zusammen gewohnt? Oder hattest du schon irgendwie eine neue Wohnung? Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre ja schon deutlich nach außen gewesen.
Ja, nee, wir haben dann noch in einer Wohnung gewohnt. Und dann hat er über seine Arbeit für 3 Monate eine befristete Wohnung, also befristeten Mietvertrag für eine kleine Wohnung bekommen.
Ah, also er ist ausgezogen.
Erstmal. Für 3 Monate. In den 3 Monaten habe ich noch zu Hause gewohnt mit dem einen Sohn zusammen. Dann wusste ich, er kommt dann im Juli zurück, und bis dahin muss ich was gefunden haben. Und dann habe ich noch nichts gefunden gehabt, hatte auch mal noch kein Hartz IV. Und dann habe ich bei der ersten Freundin gewohnt, also keine Partnerin, sondern ganz normal aus der Gemeinde. Ja. Jemand, wo ich die Wohnung hüten konnte. Danach noch 1 bis 2 Monate lang bei einer anderen Freundin, die ein Gästezimmer hatte, das sie mir zur Verfügung gestellt hat. Das war super, das war wirklich fantastisch, weil ohne dem wäre ich jetzt obdachlos gewesen. Yeah. Wobei mein Mann auch gesagt hat, als er zurückkam, du, kein Problem, du kannst auch hier bleiben. Und ich dachte, nein, das möchte ich aber auf keinen Fall. Ich möchte ja nicht wieder da zurück in die Situation. Yeah. Und der Abstand hat uns auf jeden Fall gut getan.
Ich glaube, in der Zeit haben wir beide uns kennengelernt, ne? Genau. Ich habe dich in Potsdam besucht, und du hast erzählt, dass er da gerade über seine Arbeit eine Wohnung hat.
Genau, wir haben uns getroffen, das war kurz nach unserem standesamtlichen Hochzeitstag sozusagen, der schlimmste Tag in seinem Leben da in dem Jahr war.
Das war genau da.
Genau in diesem Moment, wo ich einen Tag nur heulend durch Berlin bin, nächsten Tag haben wir uns getroffen.
Okay.
Das war genau der.
Krasse Zeiten, ja. Mhm. Also auch so viel Schmerz. Und ich habe mich das tatsächlich eben auch gefragt. Also mich nimmt das mehr mit, als ich dachte, wo du gesagt hast, warum hat Gott das nicht verhindert? So, also das ist ja nicht die einzige Geschichte, die wir hören. Also wo Ehen zerbrechen und wo eine Person oft zurückbleibt, die überhaupt niemanden was Böses wollte und tief verletzt da jetzt ist. Wir wissen es nicht. Ja, klar, ihr habt drei wunderbare Kinder. Sag mal noch mal gerade was zu deinen Söhnen. Deine Tochter selber als lesbische Frau hat ja sicherlich noch mal anders darauf reagiert als zwei Söhne, die auf einmal von ihrer Mutter hören, dass sie Frauen liebt. Wie haben die reagiert?
Also solange ich noch keine Freundin, Partnerin hatte, war alles fantastisch.
Okay.
Da fanden die das einfach nur erhellend, und weil das für sie halt viele Fragen beantwortet hat. Ne?
Ja.
Dann kam der Zeitpunkt, dass ich meine Freundin, dass die mich das erste Mal besucht hat in Potsdam. Ja. Und das hat alles geändert. Mhm. Also manches, vieles. Weil ich habe mich dann auch ganz anders kennengelernt. Ich habe ja sonst, wie ich gesagt habe, gab es keine Zärtlichkeiten bei uns zu Hause. Und mit einmal dachte ich, oh, ich habe Bedürfnisse. Mhm. Und das erste Wochenende, als meine Freundin kam, war niemand da. Da hatte ich domfreie Bude so organisiert, dass mein jüngster Sohn nicht da war. Und dann kam der wieder. Und meine Freundin ist nach dem Wochenende nicht wieder nach Hause gefahren, sondern war dann noch da.
Ja.
So relativ open end.
Mhm.
Nicht festgelegt, wie lange noch.
Mhm.
Und wir waren, ich vor allem, war nicht diskret.
Okay.
Und ich glaube, das war schon sehr befremdlich. Also ein Tag war mein großer Sohn auch da und hat nichts weiter dazu gesagt. So.
Mhm.
Angesehen hat man ihm nur so, dass er sich mitfreut. So.
Mhm.
Der andere war schon zunehmend genervt dann.
Mhm.
Und meine Tochter fand es dann auch nicht mehr so toll, als sie uns gesehen hat.
Mhm.
Und dann, ein paar Tage später, hat mein großer Sohn gesagt, er möchte gerne einen Videoanruf mit mir machen. Und hat dann mir im Videoanruf gesagt, wie schön er das findet.
Ach, schön.
Grundsätzlich, dass
ja.
er sieht, dass
ja.
ich richtig glücklich bin, so glücklich wie noch nie. Und er hat mich auch total bestärkt in diesem Coming-out-Prozess. Hat er immer gesagt, Mama, wann fühlst du dich lebendig? Willst du wirklich bei Papa bleiben? Oder wann geht's dir richtig gut? Und folge deinem Herzen. So. So, die waren, also da waren eigentlich beide so, dass sie gesagt haben, beide Jungs so, mach es, lebe dein Leben. So. Und ja. Aber dann in diesem Videoanruf hat er halt zuerst gesagt, wie schön er das findet und wie sehr er sich freut. Aber Mama, es ist gerade mir zu viel. Ich kann das gerade nicht sehen. Ist es zu neu? Und das habe ich total verstanden. Und das hat er auch mit so viel Wertschätzung rübergebracht, dass ich nur sagen konnte, es tut mir leid, dass ich so indiskret war.
Ja.
Und der andere hat mir irgendwann ein Ultimatum gestellt und hat gesagt, so, wie lange geht es jetzt noch? Und
Der wohnte auch noch
ja,
da.
Ja, genau,
ne?
Der wohnte zu Hause und der hat dann gesagt, also, wie lange bleibt die jetzt noch? Die muss jetzt weg oder ich sag Papa Bescheid. Und mein Mann wusste natürlich noch nichts von meiner Freundin.
Okay, also nochmal ein dramatischer Abschluss am Ende.
Ja.
Jetzt kannst du drüber lachen, aber das waren sicherlich schwere Zeiten.
Ja, es war sowieso schwer, weil wenn ich in Potsdam war, war es einerseits schön, andererseits war es mit der Gemeinde schwierig und es war schwierig. Und wenn ich bei ihr war, war es dann so, dass mir dann Potsdam gefehlt hat. Meine Menschen in Potsdam haben mir gefehlt und es war schwierig. Es war wirklich schwer und meine Freundin hat mich da schon auch sehr unterstützt. Es war für sie nie ein Problem, dass ich Kinder habe, erwachsene Kinder, die immer ein bisschen reingrätschen und ihre Meinung sagen und auch nicht zimperlich sind und oder was immer wieder auch was von mir wollen und mein Mann noch dabei. Es war für sie irgendwie gar kein Problem oder ist es bis heute nicht. Und jetzt sind wir eigentlich, also mein Mann, mein bester Freund, erzählt so, der kommt uns auch besuchen. So, wir hatten neulich zusammen Abendbrot gegessen, also haben wir ihn zum Abendessen eingeladen und dann haben wir noch gespielt. Also wir sind einfach jetzt richtig gute Freunde, auch zu dritt. So, meine Freundin, mein Celso und ich.
Das hört sich fast nach einem Traum an. Ist natürlich wirklich so schön für euch, dass ihr die Kurve gekriegt habt. Das ist ja leider nicht in allen Ehen so, sondern dass wirklich auch eine Person sehr verletzt zurückkommt oder zurückbleibt und die Person, die sich geoutet hat, auch ein schlechtes Gewissen hat. Jetzt so zum Ende hin, wir sind super in der Zeit, wir sollten ja irgendwie Podcasterinnen werden hier, wir sitzen Fachfrauen technisch vor dem Mikrofon und zwirbeln das hier ab. Kirstin, jetzt ist Dezember 23. Würdest du sagen, dass du jetzt so, wie du lebst und die Entscheidungen, die du für dich getroffen hast, dass das alles genau so richtig war? Würdest du das wieder so machen? Wie würdest du dein Leben jetzt einschätzen? Bist du jetzt endlich die Kirstin, die du sein wolltest? Wie geht's dir?
Also ich würde das wieder so machen. Ich hatte halt eine ganz tolle Unterstützung durch die Prozessbegleiterin, nämlich die Frau, die nach dem Gespräch mit der Pastorin mit uns gesprochen hat. Bei der war ich regelmäßig einmal im Monat. Und die hat mich sehr bestärkt und mir alle oder ganz viele Ängste genommen. Auch zum Beispiel, ich hatte ganz große Angst, dass ich mein soziales Umfeld verliere, dass ich Freundinnen verliere, dass mit mir die Leute nicht mehr reden, dass ich jetzt hier wirklich abartig bin und so. Und die meisten meiner Ängste haben sich nicht bestätigt. Ja, es gab Freundinnen, die haben den Kontakt abgebrochen oder die versuchen, mich wieder auf die andere Seite zu ziehen oder machen mir schlimmste Vorwürfe. Das gibt's immer wieder, das tut auch richtig weh und verstehe ich auch nicht, bis heute nicht, warum Menschen dann sich abwenden, wenn jemand was für sich Wichtiges entdeckt und merkt, was eigentlich in ihm steckt. Aber dieses, dass ich jetzt leben kann und dass ich mich so mit mir selbst im Reinen fühle, das ist das Beste überhaupt. So gut ging es mir noch nie vorher. Mhm. Und auch wenn ich mein Leben so bis in die Kindheit zurück mir anschaue, dann war das irgendwie schon immer da. Mhm. Also ich hatte schon im Kindergarten eine Freundin, zu der habe ich ganz engen Kontakt auch lange gesucht, bis die dann irgendwann nicht mehr da war. Und wo ich jetzt auch denke, das war also absolut mehr als eine normale Kindergartenfreundschaft. Und das zog sich eigentlich so durch mein Leben oder auch dieses Gefühl, irgendwie bin ich anders. Ich komme nicht an. Ich verstehe manche Sachen nicht. Ich verstehe nicht, was Jungs immer wollen und auch mit den Mädchen auch nicht so richtig. Irgendwie habe ich andere Themen, aber welche denn eigentlich? Ich konnte das irgendwie gar nicht einschätzen, aber ich habe mich immer falsch gefühlt. Und das ist jetzt einfach so komplett weg und ich kann jetzt so sein, wie ich bin und ich merke auch, ich komme auch an. Also auch jetzt in dem Umfeld, wo ich jetzt viel auch bin, so ein ganz normales berufliches Umfeld, da mögen mich mit einmal die Menschen, weil ich eben authentisch bin, weil ich jetzt mich nicht mehr verstecke, sondern weil ich bin, wie ich bin und das tut mir so richtig gut. Von daher würde ich das immer wieder so machen, aber so eine Prozessbegleitung zu haben, glaube ich, die ist super wichtig und hilft total, weil ich habe am Anfang zum Beispiel gedacht, wenn ich mit meiner Freundin zusammen war, so, wer guckt uns jetzt hier zu? Frauen, die sich küssen und so weiter. Der Pastor oder im Kopf hatte ich halt, ich hatte so viele Filme im Kopf und so viele solche Ängste und Schamgefühl und ich weiß nicht. Und das habe ich halt Stück für Stück mich davon halt abgegrenzt. Eben auch von Menschen, die eben mit mir jetzt böse sind und sagen, du hast die Ehe gebrochen, du hast dein Eheversprechen gebrochen. Und da zu sagen, ich lebe das jetzt so und ich darf das auch und Selbst Gott hat kein Problem. Hätte er ein Problem, dann hätte er das bestimmt laut und deutlich, auch Jesus hätte sich dazu laut und deutlich geäußert, wenn es denn ein Problem gäbe.
Eine der letzten Fragen, das weiß ich nämlich auch gar nicht. Bist du jetzt noch bei deiner Gemeinde in Potsdam? Ich weiß, du hattest mal überlegt zu wechseln oder bist du gerade gemeindelos?
Nee, aktuell bin ich gemeindelos.
Du bist gemeindelos. Also weil das hier in Potsdam tatsächlich noch nicht so weit war, dass du da das Gefühl für dich hattest, willkommen zu sein. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau. Wir haben da so einen Prozess, also meine Tochter und ich, wir haben da so einen Prozess in Gang gesetzt, so ein Stück weit, aber ich hatte dann nicht die Nerven, bis zum Ende da zu bleiben und mir das mit anzuschauen, wie die Gemeinde dann für dagegen queere Menschen abstimmt. Ich war bei einer Veranstaltung dabei und das hat mir sehr wehgetan. Aber ich weiß auch von Menschen, die dort sind und auch inzwischen geoutet sind und trotzdem Mitglied. Aber das ist eine andere Situation, finde ich, wenn man ein junger Mensch ist, keine Ehe hinter sich lässt und noch in keiner Partnerschaft ist, hat man noch ein anderes Standing als ich jetzt hier, die gefallene Sünderin oder keine Ahnung, was sie mir so sagen könnten. Das möchte ich mir jetzt auch nicht anhören. Also bin ich gerade gemeindelos. Ich habe den schönen Zwischenraum, Hauskreis.
Ja, verstehe ich gut und finde ich auch wichtig, dass wir uns da schützen. Ja, wir müssen uns nicht allen Anfeindungen aussetzen. Das sind einfach Narben, die immer wieder aufgerissen werden. Kirstin, das war ganz schön unter die Haut. Mich hat das sehr bewegt, was du alles erleben musstest, aber auch Menschen, die eben zu deiner Familie mit dazugehören, sich das ja auch nicht ausgesucht haben, diesen Prozess mitzumachen. Und dass ihr jetzt am Ende da so gut miteinander seid und auch da noch weiter im Kontakt seid und du sagst, hey, so ist dein bester Freund, besser kann es natürlich gar nicht sein. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, genau das ist es, authentisch zu sein. Dann werden wir zu den Menschen, so wie Gott sie sich gedacht hat. Und das hast du ja ganz eindrücklich auch so erzählt. Dankeschön.
Ja, gerne. Und ich möchte nur noch mal auch mich noch mal bei meinem Freund Celso wirklich bedanken, dass er so souverän damit jetzt umgeht und dass er sich freut über jede gute Nachricht, dass er jede Krise, die ich mit meiner Partnerin habe, auch begleitet, durchbetet, für uns da ist und uns bestärkt und nicht irgendwie Hoffnungen hegt, dass ich wieder zurückkomme, sondern dass er damit so abgeschlossen hat und da wirklich sehr über sich hinausgewachsen ist. Danke, Celso.
Vielen Dank.